Der Hechtbaron. Von Mara Schindler. Der Wald von Tante Karin erinnerte Mona ein bisschen an Schweden. Dort waren sie letztes Jahr gewesen. Mama und Papa und Mona und Theo. Sie hatten ein Häuschen gemietet. Eines mit rotem Holz und weißen Fenstern. Mit Blick auf den Fluss, der Emon hieß. Hinter dem Häuschen befand sich eine Koppel. Und hinter der Koppel begann der Wald. Dort waren die Wege gesäumt von hüfthohen Gräsern und Mücken schwirrten durch die Juliluft. Es hatte nach Kiefernadeln gerochen, genau wie in diesem Jahr. Und auch das Licht hatte genauso schräg zwischen den Baumstämmen gelegen. Es gab sogar eine Birkenlichtung in Tante Karins Wald, eine mit Wollgras, genau wie in Schweden. Manchmal ertappte sich Mona dabei, wie sie sich nach Theo umdrehte, wenn sie irgendwas Tolles entdeckt hatte. Eine Riesenschnecke zum Beispiel. Oder eine Blindschleiche, die reglos auf dem Waldboden in einem Sonnenfleck lag. Aber Theo war nicht hier. Theo war weit fort. Und Mama und Papa waren bei ihm. Und das war gut so. Das fanden sie alle. Mama und Papa und selbst Tante Karin. Und dass Mona da ganz und gar anderer Meinung war, interessierte niemanden. »Das ist nichts für dich«, hatte Mama gesagt. »Dort riecht es nach Krankenhaus und nach Medizin und man muss ganz leise sein. Und das schaffst du ja noch nicht mal 5 Minuten lang. Glaub mir, es ist besser, wenn du dir bei Tante Karin eine schöne Woche machst.« Mona schnaufte verächtlich, als sie an Mamas Worte dachte. Und ob sie leise sein konnte. Gerade heute Morgen hatte sie auf einem Baumstamm gesessen und war sehr leise gewesen. Sie war so leise gewesen, dass eine Rehmutter und ihr Kitz ungestört hatten grasen können, keine 10 Schritte von ihr entfernt. Irgendwann hatte die Rehmutter den Kopf geneigt und Mona hatte die Luft angehalten und sich nicht zu rühren gewagt, bis die beiden im Dickicht verschwunden waren. Und gestern Abend war Mona auch ganz leise gewesen. Sie war so leise gewesen, dass sie Tante Karin im Nachbarzimmer hatte weinen hören, kurz nachdem sie mit Mama telefoniert hatte. Mona stampfte mit dem Fuß auf, dass die Kiefernzapfen nur so flogen. Dann zählte sie an ihren Fingern die Tage ab, die noch übrig waren. 2, 3, 4. In 4 Tagen wurde Theo operiert und spätestens übermorgen würde sie bei ihm sein, egal wie. Als Mona sich endlich auf den Heimweg machte, war es schon später Nachmittag. Schuld war der Angler gewesen, den Mona am Fluss getroffen hatte. Sie hatte ihm lange dabei zugesehen, wie er die Angel auswarf und den Köder übers Wasser hüpfen ließ, wie er die Angelschnur einholte und wieder warf, in einer einzigen ruhigen Bewegung, beinahe so wie die Cowboys in den Filmen das mit dem Lasso machten. Fliegenfischen nannte man das. Das wusste Mona von Theo. Theo, der seit letzten Sommer den Titel Hechtbaron trug, weil er den längsten Hecht aller Zeiten aus dem Emon gezogen hatte. Mona öffnete die Gartenpforte und schlenderte langsam zum Haus. Sie konnte sich genau daran erinnern, wie Mama den Hecht zerlegt hatte, wie sie die Stücke in Mehl gelegt und dann gebraten hatte. Es war ein richtiges Festmahl gewesen. Ein paar Monate später war Theo dann krank geworden. Richtig krank. So krank, dass er bald öfter im Krankenhaus war als zu Hause. Für die Schule hatte er keine Kraft mehr gehabt. Und fürs Angeln schon gar nicht. Er lag zu Hause, auf dem Sofa oder oben in seinem Zimmer und wartete darauf, dass Mona von der Schule kam und ihm erzählte. Und zu erzählen hatte Mona immer eine ganze Menge. Jeden Tag passierte irgendetwas Komisches. Und an den ganz seltenen Tagen, an denen einmal nichts passierte, dachte Mona sich einfach eine Geschichte aus. Am besten eine, die gruselig und lustig zugleich war. Und so spannend, dass Theo für einen Moment lang alles vergaß. »Da bist du ja!« Tante Karin stand plötzlich vor ihr, eine Gartenschere in der Hand, mit der sie am Rosenbusch rumhantierte, als hätte der ihr irgendwas getan. »Wir haben doch vereinbart, dass du um 2 wieder da bist. Wirklich, Mona, ich habe schon genug Kummer.« »Dafür können die armen Rosen aber nichts.« Mona tauchte ihre Nase in eine der Blüten. Sie war tiefrot und duftete ganz wunderbar, ein bisschen süß und... Entschuldige. Tante Karin legte die Gartenschere fort. Ist heute nicht mein Tag. Mona sah Tante Karin aufmerksam an. Sie sah sehr müde aus. Unter ihren Augen lagen dunkle Ringe. Soll ich dir einen Tee kochen? Erbot sich Mona. Vielleicht einen Pfefferminztee? Tante Karin begann zu lächeln. Gute Idee. Aber die Minze pflücken wir frisch. Komm mit, ich zeig dir, wo sie steht. Das weiß ich doch. Mona nahm Tante Karins Hand und ging durch den Garten, vorbei an den Rosenbüschen, unter denen der Lavendel blühte, vorbei am Gewächshaus geradewegs auf ein Beet zu, auf dem Schnittlauch wuchs und Salat und eben auch Pfefferminze. Sie war schon sehr hoch gewachsen und sie duftete genau, wie sie duften sollte. Mona pflückte einen dicken Strauß und wedelte Tante Karin damit vor der Nase herum. Und jetzt kochen wir Kaugummitee. Kaugummitee, ja. Tante Karins Augen füllten sich plötzlich mit Tränen. So habt ihr ihn immer genannt. Theo und du. Sie wandte sich rasch zum Gehen. Mona erwischte gerade noch ihre Hand. Aber deswegen musst du doch nicht weinen. Tante Karins Schultern bebten. Ich weine doch gar nicht. Ach nein? Mona ließ Tante Karins Hand los. Sie war auf einmal sehr wütend. Dann ist das wohl Heuschnupfen, nehme ich an. Und ansteckend ist es auch. Frag Mama. Mona! Tante Karin sah Mona entgeistert an. Was ist denn in dich gefahren? Mona stampfte mit dem Fuß auf, dass der Sand nur so spritzte. Wisst ihr eigentlich, wie blöd das ist, wenn ihr die ganze Zeit nur am Heulen seid? Denkt ihr vielleicht, Theo wird wieder gesund, wenn ihr so heult? Sie sah Tante Karin herausfordernd an. Na, denkst du das, du Heulsuse? Mona stürzte an Tante Karin vorbei ins Haus, geradewegs in ihr Zimmer und zog ihren Koffer unterm Bett hervor. Dann begann sie zu packen. Ihre Hände zitterten, als sie nach dem Schlafanzug griff und ihn in den Koffer warf. Sie zitterten immer noch, als sie ins Badezimmer lief und ihre Zahnbürste holte. Wütend war sie, so richtig in Rage, wie Theo jetzt sagen und in Deckung gehen würde. Und das war auch besser so. Mona nahm die Haarbürste und fuhr sich ein paar Mal damit durchs Haar. Dann ging sie in ihr Zimmer zurück, suchte ihr Portemonnaie und schüttete den Inhalt aufs Bett. Sie wusste genau, was sie zu tun hatte. Sie würde mit dem nächsten Zug zu Theo fahren. Sollte Tante Karin ruhig hier sitzen bleiben und heulen, sollten Mama und Papa nur schimpfen und seufzen oder was auch immer. Mona ließ sich nicht länger herumkommandieren. Theo war ihr Bruder. Und weil Theo ihr Bruder war, wusste Mona auch, was Theo jetzt hatte. Angst nämlich. Und eine Mama, die weinend seine Hand umklammerte, konnte er jetzt ganz und gar nicht gebrauchen. Nein, Theo brauchte sie, Mona, die ihm was erzählte. Davon, wie er den längsten Hecht aller Zeiten aus dem Emon gezogen hatte, zum Beispiel. Oder die Geschichte mit dem Kirschbaum, die war auch sehr gut. Die würde sie ihm gleich als nächstes erzählen. Was machst du denn bloß? Tante Karin war leise ins Zimmer getreten, ohne dass Mona es bemerkt hätte. Sie schleuderte gerade ihre Hausschuhe in den Koffer und knallte den Deckel zu. Ich fahre jetzt zu Theo, das mache ich. Ich hab's nämlich satt, das ganze Gejammer und Geheule. Das geht schon seit Monaten so. Und Theo hat das genauso satt, das weiß ich. Du und Mama und Papa, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Mona hob den Koffer an und zog ihn hinter sich her Richtung Treppe. Das war ein schönes Stück Arbeit. Sie hatte ganz vergessen, wie schwer so ein Koffer sein konnte. Ja, waren da etwa Steine drin? Nun warte doch, ich helfe dir ja. Tante Karin war ihr in den Flur gefolgt und streckte die Hand aus. Aber Mona schüttelte nur den Kopf. Ich fahr zu Theo, wiederholte sie. Ob es dir passt oder nicht. Ich will dich ja auch gar nicht davon abhalten, beteuerte Karin. Ich finde nur, wir sollten das auf morgen verschieben, damit ich noch ein paar Sachen erledigen kann. Zugtickets buchen zum Beispiel und jemanden für den Garten finden. Die Tomaten müssen jeden Tag gegossen werden. Hast du das etwa vergessen? Mona stellte den Koffer ab und sah ihre Tante ungläubig an. Soll das heißen, du kommst mit? Ganz genau. Tante Karin strich ihr sanft über die Wange. wenn du bis morgen warten kannst? Mona nickte ernst. Das kann ich. Der Zug hatte 15 Minuten Verspätung und war derart überfüllt, dass Mona Tante Karin sofort aus den Augen verlor, kaum dass sie eingestiegen waren. Einen Moment lang wusste Mona nicht, was sie tun sollte, aber dann setzte sie sich einfach auf ihren Koffer und wartete. Und es dauerte gar nicht lange, da war Tante Karin wieder da und sie schien sehr erleichtert zu sein, dass Mona nicht verloren gegangen war. »Weißt du, was man macht, wenn man einen Hund hat und der läuft weg?« fragte Mona, als Tante Karin ihr es gleich getan und auf ihrer Reisetasche Platz genommen hatte. Man bleibt ganz genau dort, wo man ihn verloren hat und rührt sich nicht vom Fleck. Denn wenn man in Panik gerät und wild durch die Gegend läuft, macht man es dem Hund viel schwerer, wieder zurückzufinden. Klingt logisch, bestätigte Tante Karin. Als ich gemerkt habe, dass du nicht mehr hinter mir bist, bin ich sofort umgedreht. Siehst du? Sagte Mona zufrieden. Man muss also immer die Ruhe bewahren, egal was passiert, das ist ganz wichtig. Tante Karin versetzte Mona einen leichten Puff. Jawohl, Boss. Und als Mona nicht reagierte, fragte sie, woher weißt du das eigentlich so genau? Ich meine, das mit dem Hund. Mona zog ihre Beine ein, um einen Mann vorbeizulassen, der sich fluchend durch das überfüllte Abteil arbeitete. Ach, das habe ich von Theo gelernt. Sie streckte ihre Beine wieder aus und sah ihre Tante aufmerksam an. Aber die blinzelte nur einmal ganz leicht und nickte ermunternd, damit Mona fortfuhr. Das war letzten Sommer in Schweden. Da gab es diesen riesigen Kirschbaum mit Kirschen so groß und saftig und süß, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Das Dumme war nur, dass auf der Koppel Kühe waren. Tante Karin hob verwundert die Augenbrauen. Du hast doch nicht etwa Angst vor Kühen? Das waren keine Kühe, das waren Bullen, verteidigte sich Mona. So ganz wilde Jungbullen mit Hörnern. Die sind sogar einmal ausgebrochen und durch unseren Garten galoppiert. Einer ist dann über die Hecke gesprungen, als Papa ihn einfangen wollte. Das klingt ja gefährlich. War es auch. Mona verschränkte die Arme vor der Brust. Aber da waren eben auch die Kirschen. Jeden Tag hingen sie da vor unserer Nase herum und wurden immer runder. Kirschen sind mein Lieblingsobst, musst du wissen. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Und die Bullen standen auch immer ganz dicht bei dem Kirschbaum, gerade so, als würden sie ihn bewachen. Tante Karin runzelte die Stirn. Und dann? Du bist doch wohl nicht etwa reingegangen. Mona schüttelte energisch den Kopf. Ich? Nie im Leben. Aber Theo. Mona grinste vergnügt, als sie Tante Karins entsetztes Gesicht sah. Er hat sich die Bullen eine Weile angeguckt. Dann ist er über den Zaun geklettert und zum Kirschbaum gegangen. Ganz langsam, so als würde er das jeden Tag tun. Und die Bullen haben ihn angestarrt und sich nicht von der Stelle gerührt. Und ich wollte schon losbrüllen, aber ich hab's nicht gemacht. Ich wollte die Bullen ja nicht erschrecken. Und dann? Wollte Tante Karin wissen. Was ist dann passiert? Mona zuckte mit den Schultern. Nichts. Theo ist einfach an den Bullen vorbeispaziert, hat in aller Seelenruhe Kirschen gepflückt und ist wieder zurückgekommen. Und die ganze Zeit haben sich die Bullen nicht von der Stelle gerührt. Einige haben sogar gegrast, als wäre Theo einer von ihnen. Und das war er in dem Moment ja auch irgendwie. Er hat sie in Ruhe gelassen und ist selber ganz ruhig geblieben. Und darum hat das geklappt. Das kann aber nicht jeder. Als Papa das später nachmachen wollte, sind die Bullen gleich wieder wild geworden. Mona verstummte und sah aus dem Fenster. Der Zug fuhr gerade durch eine Kleinstadt, ohne Halt zu machen, rauschte vorbei an Häusern und Bäumen und Lagerhallen. Mona schloss die Augen. Sie musste plötzlich an Mama denken. Sicher würde sie schimpfen. Und Papa? Mona seufzte. Einen Moment lang wünschte sie sich in Tante Karins Wald zurück, wo es nach Kiefernadeln duftete und das Licht schräg zwischen den Baumstämmen lag. Sie sah die Ricke vor sich, die mit ihrem Kitz auf der Lichtung gestanden und sie lange nicht bemerkt hatte. Ob sie heute Morgen wieder dort gegrast hatte? Mona fühlte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Oh, Ihr war auf einmal so schrecklich bange zumute. Was Theo jetzt wohl macht, hörte sie da unvermutet Tante Karin fragen. Sicher langweilt er sich schrecklich. So ein Krankenhauszimmer kann ja ganz schön öde sein. Mona wischte sich verschämt die Tränen aus den Augenwinkeln. Alles in Ordnung? Hörte sie Tante Karin fragen. Ja, doch, brummte Mona. Ich hab nur was im Auge. Tante Karin sah sehr lange auf ihre Armbanduhr. Wir sind noch ein Weilchen unterwegs. Ich schau mal nach, ob irgendwo was frei geworden ist. Und damit stand sie auf und bahnte sich einen Weg durch die Abteile. Mona trat ans Fenster und streckte sich. Sie hätte jetzt gern ihr Gesicht in den Fahrtwind gehalten, wie sie das immer im Film taten. Da ließen sich die Fenster öffnen oder, besser noch, da standen sie auf der offenen Plattform und fühlten den Wind in den Haaren. Und es war auch immer einer dabei, der Akkordeon spielte oder zumindest Mundharmonika. Mona nickte zufrieden. Dann zog sie das kleine Notizbuch aus ihrer Hosentasche und schrieb Mundharmonika hinein. Das kleine Büchlein trug sie seit Theos Krankheit immer bei sich. Immer wenn ihr ein schönes Bild einfiel, notierte sie es, um es auch ja nicht zu vergessen. Denn so ein Bild war wie ein Puzzleteil zu einer Geschichte. Einer Geschichte für Theo. Unter Mundharmonika zum Beispiel stand Kirschbaum. Unter Kirschbaum stand Hechtbaron und unter Hechtbaron stand Lichtung im Wald. Daraus ließ sich schon einiges machen. Gerade als Mona das Notizbuch wieder in ihrer Hosentasche verstaut hatte, entdeckte sie Tante Karin, die ihr vom nächsten Abteil zuwinkte, was bedeutete, dass sie zwei freie Plätze gefunden hatte. Die nächsten Stunden verbrachte Mona schlafend, den Kopf an Tante Karins Schulter gelehnt, und nicht mal der Tumult an den Zwischenstationen konnte sie dabei stören. Das Krankenhaus lag am anderen Ende der Stadt. Es war gerade erst neu erbaut worden und sah aus wie ein Würfel aus Beton und Glas. Kaum hatte sich Tante Karin am Empfang nach Theos Station und Zimmernummer erkundigt, war Mona nicht mehr zu bremsen. Sie wäre am liebsten geradewegs zu ihm gestürmt, aber Tante Karin hielt es für keine gute Idee. Ich finde, wir sollten erst einmal deinen Eltern Hallo sagen. Und überhaupt, vielleicht schläft Theo gerade. Mona war auf einmal schrecklich ungeduldig, als gäbe es keine Zeit zu verlieren. »Und was, wenn Theo wach ist?« rief sie. »Was, wenn er wach ist und auf mich wartet?« »Mona? Karin? Was macht ihr denn hier?« »Mama«, stand plötzlich vor ihnen, mit geröteten Augen, die verrieten, dass sie eben erst geweint hatte. Gerade erschien auch noch eine Zornesfalte auf ihrer Stirn. Mona und Tante Karin warfen sich einen raschen Blick zu, der so viel bedeutete wie: »Hab ich's nicht gesagt?« »Wir waren uns doch alle einig«, begann Mama, aber weiter kam sie nicht, denn da hatte sich Mona schon in ihre Arme gestürzt. »Ich weiß ja«, murmelte sie in Mamas Bauch hinein, »aber ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten und Tante Karin auch nicht. Die hat sogar den Taxifahrer angebrüllt, damit er schneller fährt.« »Ist ja schon gut«, Mama drückte Mona fest an sich. »Es ist ja gut, dass ihr da seid.« Ihr Blick wanderte zu Tante Karin, auch wenn ich mich frage, wozu es Absprachen gibt, wenn sich keiner dran hält. Tante Karin wollte etwas erwidern, ließ es dann aber bleiben, denn auch sie hatte bemerkt, dass die Zornesfalte auf Mamas Stirn verschwunden war. »Wie geht es Theo?« fragte Mona jetzt. »Ist er wach? Kann ich ihn besuchen? Ich habe ihm ganz viel zu erzählen.« »Das kann ich mir denken.« Mama ließ Mona los und begrüßte Tante Karin. Mona rollte mit den Augen. Das dauerte alles viel zu lange. Endlich aber machten sie sich auf den Weg zum Fahrstuhl. Der brachte sie in Sekundenschnelle in den dritten Stock. Als Mona vor der Zimmertür mit der Nummer 21 stand, zögerte sie kurz. Dann öffnete sie ganz leise die Tür. Schlief Theo etwa? Nein, er schlief nicht. Er lag im Bett und starrte missmutig aus dem Fenster. Da rief Mona ganz laut seinen Namen, und als Theo sich umwandte, lachte er.